Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Name über alle Namen. König über alle Könige. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, wie gut du bist. Und ich lade euch heute alle ein, dass ihr schmeckt und seht, wie gut Gott ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt unser Herzen Verständnis gibst. Ich bitte dich, dass jede harte Schale, jede harte Mauer in uns beiseite geräumt wird, damit wir dein Wort empfangen können. Alle Ehre deinem Namen, Jesus. Danke für dein Wort. Danke für deinen Heiligen Geist. Amen. Ich habe heute ein Wort der Ermutigung für euch. Aber ich glaube, so ein Wort der Ermutigung hat da immer auch was Herausforderndes dabei. Weil Gott, ich glaube, will uns verändern. Und es wäre, glaube ich, wirklich eine Katastrophe, wenn wir heute hier rausgehen würden, so wie wir gekommen sind. Weil ich glaube, wenn wir wüssten, was Gott in unserem Leben tun will, ich glaube, wir haben keine Vorstellung. Wenn uns den Blick öffnet, dann können wir ein bisschen was davon erkennen. Ja. Und wir können da reingehen in diese, ja, das ist so groß, was Gott tut. Und ich habe ein Wort für euch mitgebracht und das ist vielleicht auch schon für den ersten von euch ein Wort der Ermutigung, was du mitnehmen darfst. Und zwar, Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich glaube, dass das heute Personen, die heute Morgen da sind, auch empfangen dürfen, mitnehmen dürfen in euren Alltag, in eure Situation, wie es euch gerade geht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist ja eins der letzten Worte, das Jesus gesagt hat, bevor er wieder zum Vater in den Himmel zurückgegangen ist. Jesus hat seine Jünger versammelt, dort am Ölberg. Und er gibt ihnen ein paar so Worte mit, man kann jetzt sagen, so ein Vermächtnis. Oder nochmal so zusammengefasst nochmal, was wichtig ist. Und dann sagt er genau das, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann gibt er den Auftrag, was wir den Missionsbefehl nennen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Und dann sagt er, noch auch in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also steht dort tatsächlich Amen. Und dann ist mir noch ein drittes eingefallen, heute Morgen bei der Lobpreiszeit ist, wo Jesus sagt, oder die Bibel sagt in Hebräer 13, Vers 8, glaube ich, Jesus Christus bleibt derselbe, der gestern war und der auch heute ist. Und morgen, wenn du wieder in den Montag startest, dann wird Jesus immer noch derselbe sein. Er verändert sich nicht. Und seine Zusage auch hier, das, was er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, das gilt auch noch morgen. Und das ist was, wo ihr euch festhalten könnt, was ihr mitnehmen könnt, was Bestand hat, was erprobt ist, millionenfach erprobt ist. So, und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt, wir waren gestern bei der Christa, es hat mich echt mega gefreut und wenn man so einen Besuch macht, vor allem in so einer Situation, in so einem Zustand, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für eine Freude da war. Auch in der Christa, die noch lachen kann, angesichts der Situation, angesichts dieser Mauern und dieser unmöglichen Situationen. Und wir brauchen uns nichts vormalen. Rein menschlich gibt es da keine Hoffnung. Aber bei Gott, dem alles möglich ist. Christa, die gestern so, wo wir gesungen haben, so ihr Herz aufgemacht hat, ihre Hand erhoben hat, Gott anzubeten. So verbunden ist mit Jesus, so eine Freude, die aus dieser Frau rausstrahlt, die lachen kann. Und so eine tiefe Dankbarkeit, was aus ihr rauskommt, für das Gute, was Gott tut. Wisst ihr, wir wünschen uns manchmal so dieses ad hoc, ich weiß nicht, sagt euch das, der Begriff was ad hoc, ja, so Automat, ich werfe meine Münze rein und zack, kommt's raus. 3 Schritte zur Heilung, 1, 2, 3, ja, und dann habe ich's. Das, was Gott tut, ist viel, viel größer. Ja, es ist unser Wunsch und wir beten weiter dafür, dass Gott sie vollständig wieder aufrichtet, weil es für ihn überhaupt gar kein Problem ist. Aber ich will nicht, dass wir die sind, die wir können was, sondern Jesus ist der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Es geht um ihn, es geht um seine Ehre, es geht um sein Reich. Und auch wenn wir leben, wenn Gott uns sendet, ja, Matthäus 28, dann geht es um sein Königreich, das er durch uns bauen will. Ich hatte vor, jetzt lass überlegen, vorletzte Nacht, ein Traum. Und es war ein interessanter Traum. Ich weiß gar nicht mehr genau, um was es ging. Ich weiß nur, das war so ein dämonischer Angriff. Und der war, glaube ich, gar nicht auf mich. Das war in der Person in diesem Bild, was ich gesehen hatte. Und dann sagte eine Person, die ich persönlich kenne, in dem Traum Folgendes. Ich habe es mal so mit meinen Worten, so wie ich es zusammengekriegt habe. Wir dürfen und müssen die Autorität anwenden, die wir in Jesus haben, als seine Nachfolger und als Gottes Kinder. Und das Erstaunliche an diesem Traum war, dass es von einer Person gesagt wurde, also wenn es eine Liste geben würde, von Personen, denen ich diese Aussage zutrauen würde, dann würde die Person ganz, ganz weit unten auf dieser Liste stehen. Und von den Personen, die ich kenne, vielleicht sogar die letzte Stelle einnehmen. Und das hat mich ziemlich bewegt, warum ausgerechnet diese Person in dem Traum so eine Aussage macht. Ich habe mich gefragt, hat es damit zu tun, dass die Autorität für alle Nachfolger Jesu und Kinder Gottes gilt? Egal, ob sie sich ihrer Autorität bewusst sind, egal, ob sie sich stark fühlen, ob sie sich schwach fühlen, diese Aussage, die Jesus hier macht, die gilt für uns alle. Es ist keiner da, der sagen kann, ich bin zu schwach, ich bin zu jung. Ihr kennt ja diese Ausreden alle. Und interessanterweise ist euch sicherlich wahrscheinlich schon aufgefallen in der Bibel, dass sich Gott genau die rauspickt, die am lautesten schreien, ich kann es nicht. Ein Gideon, ja, und dann auch in der blödesten Situation, er tut gerade in der Kälte Weizen dreschen, ja. Warum? Weil er Angst hat, er versteckt sich dort, es scheint ein gutes Versteck gewesen zu sein. Und dann kommt, sobald Gott ihm sagt, du streitbarer Held, ja, mit anderen Worten, mir ist gegeben alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden. Er sagt, ich bin der Kleinste, meine Familie ist die Kleinste, die Unbedeutendste, der ungeeignetste Kandidat, den du dir aussuchen könntest. Und Gott wahrscheinlich sagt, ja, Mose, ich kann nicht reden. Jesaja, ich bin zu jung. Wolfi, ich, keine Ahnung, ich habe auch genug Ausreden. Und interessanterweise, Gott holt Menschen dort ab, wo gefühlt sie am unfähigsten sind. Und Gott sagt selber durch den Paulus, Gott hat sich die erwählt, die erstmal nach unseren menschlichen Kriterien am wenigsten dafür taugen. Gott gebraucht auch Leute, die Ausbildung haben, die eine gewisse Fähigkeit haben, die er dann gezielt auch einsetzt. Aber ganz, ganz arg oft sehen wir in der Bibel, dass Gott sich genau die Leute rauspickt, wo du das Gefühl hast, Gott, weißt du, was du da tust? Und genauso in diesem Traum, diese Person. Leute, das gibt mir sowas von Hoffnung. Gott ist nicht gebunden an unsere Grenzen, an unsere Vorstellungen, an das, was wir für möglich halten. Und vielleicht heißt es auch die Aussage von diesem Traum, dass die Autorität auch für diejenigen ist, die sich heute noch überhaupt nicht drin sehen, Träger und Anwender dieser Autorität zu sein. Und vielleicht ist es auch eine Aufforderung, sich Gott zur Verfügung zu stellen, zu sagen, ja, hier bin ich, gebrauch du mich. Ich habe lang gerungen mit dem Thema, weil ich weiß, es ist dran, aber irgendwie, wie bringst du das rüber? Zumindest vor allem kriegt man da irgendwie so eine rote Linie hin. Und dann hatte ich so den Eindruck, ich soll die Geschichte von David und Goliath nehmen, so ein bisschen, dass wir uns dran entlang hangeln können. Weil ich glaube, die Geschichte, die kennt jeder von uns, kennt sie jemand nicht? Hand ganz weit nach oben. Philipp, dann erkläre ich dir mal. Okay, war ein Spaß. Die Geschichte finden wir in 1. Samuel 17. Ich werde nicht komplett lesen, weil die ziemlich lang ist. Was ist die Situation? Es gibt Krieg. Und das Volk Israel steht dem Volk der Philister gegenüber. Dazwischen ist ein kleines Tal. Auf der einen Seite die Philister, auf der anderen Seite die Israeliten. Und es war irgendwie so eine, keine Ahnung was, Stagnation in diesem Krieg. 40 Tage lang schon stehen die sich gegenüber und jeden Tag passiert das Gleiche. Ein Riese namens Goliath tritt morgens und abends auf und trägt seine Sprüche vor und er verhöhnt das Volk Israel und er verhöhnt Gott, den Allmächtigen. 40 Tage lang, jeden Tag das gleiche Spiel. Und für die Israeliten scheint das Heer der Philister unüberwindbar, allein schon wegen diesem einen Riesen. Und allein schon das, was er sagt, ist eigentlich, das ist ein Feigling. Der kommt mit seinem Waffenträger, ich weiß nicht, wozu ein Riese einen Waffenträger braucht. Also du bist jetzt 3 Meter groß und dann kommt einer mit 1,80 und ist dein Waffenträger. Egal. Und jetzt kommt dieser große Riese in Begleitung seines Waffenträgers und sagt, okay, ihr Israeliten, schickt mir einen rüber, der gegen mich kämpft. Was für ein Feigling. Aber das Volk Israel hatte Angst. Die haben nur noch diesen Riesen gesehen. Jeden Morgen, jeden Abend. Und Leute, wenn dieses Angstszenario immer wieder aufgebaut wird vor uns, wir können regelrecht erstarren. Und das ist, was dort passiert ist. Das Volk Israel ist erstarrt. Die standen vor diesem Riesen, die haben wahrscheinlich gezittert, die waren nicht mehr in der Lage zu agieren. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen wir das auch von unserem eigenen Leben, von Situationen. Leute, solche Situationen, die kommen, das sind reale Situationen, also den Riesen, den gab es tatsächlich. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass der kleine Hirtenjunge David genau in diese Situation reingeschickt wurde. Natürlich rein äußerlich gesehen, ja, deine Brüder sind an der Front, ich glaube 3 waren an der Front von seinen Brüdern. Er der Kleinste, komm, Papa, schickt ihn, bringt ihn ihr Vesper, bringt ihnen was zum Essen, bringt ihn ihrem Befehlshaber auch noch was, ja, dann haben sie gute Karten bei dem. Und der David geht los. Und der David muss damals so, ich weiß nicht, vom Alter her, er wird noch ein Knabe genannt in der Übersetzung, ich weiß nicht, also noch sehr jung und auch vom ganzen Erscheinungsbild her eher noch wie ein Kind, also vielleicht ein Teenie. Ja. Und dieser Junge, der kommt dorthin und das Erste, was ihm dort auffällt, ist der Goliath. Weil nämlich genau in dem Moment, wo er dort kommt, dieser Goliath hervorkommt und wieder seine Sprüche abliefert. Und wir haben daheim so eine Bibel-App oder sowas. Und das ist richtig gut gemacht. Dann kommt da immer so der Goliath. Ja. Angst, Ohnmacht, Lähmung. Was macht der David jetzt, wo er kommt? Er fragt, wer ist denn dieser Philister? Was bildet er sich eigentlich ein? Der höhnt nicht mich und der höhnt auch nicht die Soldaten. Sondern er höhnt die Armee des lebendigen Gottes. Und ich glaube, wir brauchen diese Sichtweise, wenn wir in Situationen reingehen. Nicht diese Sichtweise, ich armes, würmiges Würmchen, sondern es gibt einen, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Gott möchte uns diese Sichtweise geben, dass wir nicht in Situationen reinkommen und uns dann zu denen gesellen, die erstarrt sind. Und wie schnell passiert es, wenn wir in eine Situation reinkommen, wir sehen erstmal was und sofort sind wir erstarrt. Also mir geht es auch so, wenn ich in unsere Gesellschaft reingucke, in unsere Politik reingucke, was dort passiert, da kannst du erstarren. Und ich glaube auch, dass in der Corona-Zeit es Phasen gab, so empfinde ich das, wo Gemeinde erstarrt ist, nicht mehr agiert hat, nicht mehr handlungsfähig war. Oh, wir dürfen jetzt das eine oder das andere nicht mehr machen. Was machen wir denn jetzt als Gemeinde? Und ich glaube, dass viele Christen sich so haben einschüchtern lassen. Ich weiß, es gab auch andere, die haben in dieser Zeit mit den Möglichkeiten, die sie hatten, weitergemacht. Und haben gesagt, und Gemeinde darf nicht schweigen in solche Situationen. Gemeinde muss da sein und Gemeinde hat Zukunft. Und der David, er gibt sich nicht zufrieden. Er akzeptiert die Situation nicht. Und er sagt dann nachher auch, warum? Er sagt zum König Saul, wo er dann sagt, okay, ich würde gern gegen den Riesen kämpfen. Und dann kommt ja dieser Dialog dann mit dem Saul. Und dann sagt der David, weißt du, ich war Hirte von meinem Papa. Und dann kam einmal ein Löwe und hat eins von den Schafe oder Lämmer mitgenommen. Und ich bin dem hinterhergerannt und habe es ihm wieder aus dem Maul rausgerissen. Und das gleiche mit dem Bär auch noch. Wie viele von uns hätten schon aufgeben, wenn der Löwe sich dieses Lamm schnappt und wegrennt? Ja? Also ich meine, dass der überhaupt wegrennt, nicht vielleicht sich den David schnappt. Und dann noch dem hinterher und ihn schnappt an sein Maul und dann gibst du mir dieses Lamm wieder her. Und ich wünsche mir uns, dass wir so in eine Beharrlichkeit und auch in diese Sichtweise hineinkommen, dass wir sagen, okay, ich akzeptiere die Situation nicht. Und das mag Krankheit sein, das mag auch, ich sag mal, in der Familie eine Situation sein. Ja? Familienangehörige, für die wir kämpfen. Da, wo Ungerechtigkeit passiert. David hat die Situation nicht akzeptiert. Und ich wünsche mir, dass wir auch dahin kommen, dass wir sagen, ja, wir akzeptieren die Situation nicht. So kann es nicht weitergehen. Wenn wir sehen, dass Gottes Wille nicht passiert, dass wir nicht einfach sagen, ja, dann ist es halt so, sondern dass wir sagen, nein, wir beten im Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und ich glaube, dass wir dann noch viel, viel harziger, beharrlicher, penetranter werden dürfen. Ich habe gelesen von einem englischen Abgeordneten, William Wilberforce. Der hat sich im 19. Jahrhundert dafür stark gemacht, dass die Sklaverei in England abgeschafft wird. Ich habe gehört, dass er jahrzehntelang dafür gekämpft hat. Und er hat gesagt, ich werde nicht ruhen, bis in England die Sklaverei abgeschafft ist. Der hat sich heftige Diskussionen geliefert im britischen Unterhaus. Jahrzehnte hat er gekämpft dafür. Und es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, mir erschien die Verderbtheit des Sklavenhandels so enorm, so furchtbar und nicht wieder gut zu machen, dass ich mich uneingeschränkt für die Abschaffung entschieden habe. Mögen die Konsequenzen sein, wie sie wollen. Ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Ruhe geben werde, bis ich die Abschaffung des Sklavenhandels durchgesetzt habe. Es war ein gläubiger Mann. weiß nicht, ob der David sich auch so dieses Ziel gesetzt hat, ich werde hier von diesem Kampfplatz erst wieder heimgehen, wenn dieser riesige Goliath erlegt ist. Der hätte sein Vesper dort abliefern können, hätte wieder heimgehen können zu seinen Schafe, zu seinem Papa. Und er hat gesagt, nein, ich werde gegen diesen Riesen kämpfen. Und da standen große Soldaten, die viel besser geeignet gewesen wären wie er. Aber er hat gesagt, nein, ich werde kämpfen. Und ich möchte uns mitgeben, dass wir nicht zu schwach sind, nicht zu ungeeignet sind, nicht zu jung, nicht zu alt. Auch ihr Älteren, ihr seid nicht zu alt. Ihr Kinder, ihr seid nicht zu jung, um Gott zu erleben. David war nicht zu jung und er war nicht zu schwach. Es gibt ja die Begebenheit vom Jakob am Jabok-Fluss, glaube ich, oder so hieß der. Der Jakob, von dem wir heute schon gehört haben. Und der Jakob, der hat, als er wieder zurückging, also er ist ja geflüchtet vor seinem Bruder Esau, und als er wieder zurückgegangen ist, kam ja auch so eine Situation auf ihn zu, immer näher, die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Jakob musste ja fliehen, viele, viele Jahre vorher, weil er um sein Leben gefürchtet hat, weil Esau ihn umbringen wollte. Und jetzt nach vielen, vielen Jahren kommt Jakob wieder zum Esau zurück. Genau so eine Situation. Ich finde es mega interessant, dass wir heute am Anfang dieses Lied gesungen haben, wie hoch die Mauern auch sein mögen. Für Gott ist es nicht zu hoch. Und der Jakob, der hat fürchterliche Angst gehabt vor seinem Bruder. Er hat die Rache gefürchtet von Esau. Und in der Nacht, wo sie dann über diesen Fluss drüber gehen, kämpft ein Mann mit ihm. Es stellt sich nachher raus, dass es Gott war. Und dieser Kampf, der geht die ganze Nacht. Jakob hätte sagen können, Gott, lass mich rübergehen über diesen Fluss. Meine Frau oder ja, meine Familie ist ja drüben. Komm, lass mich schön über den Fluss gehen. Und der Jakob, der hängt sich an diesen Mann dran und sagt, beißt sich an ihm fest und sagt, ich lass dich nicht, bevor du mich nicht gesegnet hast. So wie dieser David, ich werde hier von diesem Platz erst wieder weggehen, wenn dieser Riese gefallen ist. Ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal, das hat mich gefragt, und wann habe ich das letzte Mal so lange gekämpft, bis ich wusste, ich bin durch? Ich glaube, wir geben viel zu früh auf. Und Gott möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir dranbleiben. Und wenn du für eine Sache schon betest, 5 Jahre, dann bet weiter. Was hat Gott gesagt? Jesus gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Bleib dran. Und wenn du betest, rechne mit Widerstand. Wenn du dich aufs Kampffeld begibst, rechne mit Widerstand. Und lass dich nicht irritieren, wenn Widerstand kommt. Und interessanterweise kommt der Widerstand ganz arg oft von deinen engsten Angehörigen. Der kann aus der Gemeinde kommen. Gut gemeinte Ratschläge, die dich davon abhalten wollen, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Das können fromme, gut gemeinte Sprüche sein, die dich versuchen abzuhalten von dem, was Gott durch dich tun möchte. Und manchmal kann das richtig wehtun. Du weißt, Gott hat einen Auftrag für mich, und dann kommen Leute und hauen dir's einmal quer rein. Und vor allem Leute, die du liebst. Aber hier beim David war es sein ältester Bruder, der Eliab, der gesagt hat, und du kleines Würstchen, geh mal zurück in deinen Sandkasten, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Hier sind Soldaten. Ja? Guck dich doch mal an, vergleich dich doch mal mit mir. Und wie oft passiert es auch in der Gemeinde? Was willst denn du? Wie oft passiert es in der Familie? Was willst denn du? Geh du mal wieder zu deinen Schafen. Selbst der Saul sagt zu ihm, du kannst das nicht. Ja, komm, wir können es probieren. Kriegst du mal Rüstung. Das muss ausgesehen haben. Der David in der Rüstung vom König Saul. Vielleicht sogar noch vergoldete Rüstung, weil der König hatte, glaube ich, keine so 0815 Rüstung. Vielleicht auch extra dickes Metall. Irre schwer. Der David konnte hier nicht laufen damit. Also zeigt es, dass er noch recht jung war. Und er sagt, nee, das wird nicht funktionieren, aber ich werde kämpfen. Und dann holt er sich seine Schleuder und sucht sich die Steine raus und macht sich bereit für den Kampf. Die Frage vielleicht für heute ist, was sind denn deine Waffen, mit denen du kämpfst? David wusste, dass seine Waffen wirksam sind. Warum? Was denkt er? Woher wusste er, dass seine Schleuder wirksam ist? Er hatte Erfahrung damit. Er hat trainiert. Er hat wahrscheinlich schon 100 Male. Und trotzdem wusste er nie, ob er treffen wird. Der Goliath hat eine Rüstung angehabt, einen Helm. Und vielleicht irgendwo so einen ganz kleinen Spalt, wo er rausguckt. Ja. Und genau dort hat er ihn getroffen. Das hat Gott gemacht. Doch nicht der kleine David. Was sind deine Waffen? Der Paulus sagt, ich bin zwar nur ein Mensch. Oder in anderen Worten, ich kann es von mir aus nicht. Aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Der David sagt zum Goliath, du kommst mit deinem Schwert, mit deinem Schild, mit deinem Speer, mit deinem was auch immer was, mit deinen Muckis, mit deinen menschlichen Fähigkeiten, technisch hochgerüstet, und ich komme im Namen des allmächtigen Gottes. Das ist unsere Stärke. Das wird man gleich auch noch sehen. Das ist unsere Stärke. Das ist nicht in uns. Der, der in uns wohnt, das ist der, der stärker ist als unser Gegner. Jesus, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Können wir das mal miteinander sagen? Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich kämpfe gegen meine Nachbarn. Ich kämpfe gegen... Nee, steht hier nicht. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Der Kampf fängt in unseren Gedanken an. Da sind oft die größten Feinde. Letzte Woche haben wir es gehört vom Albi. Unser Egoismus, unser eigenes Ich, das ist unser Fleisch, das ist der größte Feind. Ja? Wenn wir den mal besiegt haben oder wenn wir wirklich mit Jesus den ans Kreuz geschlagen haben, dann wird uns nichts mehr aufhalten. Und hier heißt es, unsere Waffen sind stark genug, um Gedankenfestungen zu zerstören. Die Lügen, die Satan in uns hineingibt, die Angst, mit der er uns lähmen möchte, das ist, was wir niederreißen. Und der David wusste, wie er die Festungen niederreißen kann. Er hat es gelernt gehabt, mit Gott zu leben. Er hat es gelernt, Gott anzubeten, die Größe Gottes zu sehen. Und er wusste, wo er ansetzen muss. Nicht bei diesem Riesen dort, sondern bei sich selber. Er hat erst mal selber diesen Sieg gebraucht über diese Angst. Und dann konnte er auch kämpfen gegen den Goliath. Und dann im vollen Vertrauen auf Gott vorwärts gehen. David steht jetzt diesem Goliath gegenüber. Und rum und rum und rum und rum und rum. Ein kleiner Stein pfifft durch die Luft. Und der Riese fällt tot um. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Philipper 4, Vers 13. Vielleicht können wir das auch mal miteinander sagen. Das finde ich auch ein Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Mir fiel auch dieser Vers ein, Psalm 37, Vers 5. Vertrau deinen Weg dem Herrn an, setz dein Vertrauen auf ihn und er wird handeln. Und das hat David gemacht. Er ging los. Er hat gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob er sich Gedanken gemacht hat, was passieren kann mit ihm. Weiß nicht. Aber er hat gesagt, Gott, es ist für dich. Es geht um dich, es geht um deine Ehre. Ich gehe jetzt da durch. In vollem Vertrauen gehe ich vorwärts. Ich habe den Thema heute oder diesen Predigt das Thema gegeben, ergreife deine Autorität. Wir haben Autorität bekommen. Und interessanterweise, es gibt Bibelübersetzungen, da taucht das Wort Autorität, glaube ich, gar nicht auf. Da gibt es andere wieder, die das öfters erwähnen. Und genauso auch seinen Heiligen Geist. Die Autorität, die Gott uns gegeben hat, es hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Es hat was mit unserer Identität zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Gott in uns wohnt. Er hat seinen Heiligen Geist in uns hineingegeben. Und interessanterweise gibt es in der Menge-Übersetzung, wird ganz arg oft der Begriff verliehen, etwas verleihen. Ja, in der meisten Übersetzung heißt es gegeben. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und in der Menge-Übersetzung heißt es ganz arg oft, er hat uns seinen Heiligen Geist verliehen. Ja, es ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Aber es ist seine Gabe, ja, die er in uns hineingegeben hat. Und ich fand es interessant, weil Autorität wird verliehen. Ja? Also wenn jetzt jemand, ein Polizist, der kriegt vom Staat Autorität verliehen, ja? Und dann kann der sich auf die Kreuzung stellen und dann kommt dieser große 40-Tonner-LKW. Wenn der Polizist so macht, dann muss der LKW stehen bleiben. Auch mit seinen 500 PS. Ja? Weil dort einer steht, der Autorität hat und der ihm sagt, halt. Ja? Und auch uns ist Autorität verliehen. Ja, es ist nicht unsere Autorität, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist Kraft, die Gott uns gibt. Ja? Und was ich auch festgestellt habe, ist, es hat was mit einem Auftrag zu tun, ja? Und mit einer Berufung, Erwählung. Ja? Gott hat uns erwählt, seine Kinder zu sein. Und da, wo wir dem dazu Ja sagen, gibt er uns seinen Heiligen Geist. Ja? Er gibt uns das Recht. Ja, man könnte auch sagen, er verleiht uns das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das ist nicht, was wir verdient haben, ja, wo wir sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, sondern das ist, was Gott uns schenkt. Ja. Es ist eine Gabe. Es ist, auch der Heilige Geist ist eine Gabe, die Gott uns gibt. Ja. Wir kennen die Begebenheit, wo Jesus die 72 Jünger aussendet, oder? Wo er sagt, okay, jetzt geht hin. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und so weiter. Und die gehen dahin, machen das und kommen wieder zurück und sagen, es hat funktioniert. Ich wollte nicht so weit auf das Thema eingehen, aber ich finde es interessant, weil das ist ja etwas, das, was Jesus denen gesagt hat, was sie tun sollen, das kannst du ja von dir aus gar nicht machen. Ja? Das heißt, die waren total abhängig von ihrem Auftraggeber. Und wir auch. Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben und jetzt geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist etwas, das können wir gar nicht machen. Wir können zwar irgendwas reden da draußen, aber ohne die Autorität, die Gott uns gegeben hat, können wir da draußen gar nichts bewirken. Der Heilige Geist muss doch die Menschen überführen. Der muss doch ihnen zeigen, dass sie verloren sind, dass sie Jesus als Retter brauchen. Aber es ist interessant, dass wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er immer auch die Autorität, die Befähigung, die Kraft, die Ausrüstung, damit wir das machen können. Und er verleiht es uns. Das müssen wir nicht erzeugen, nicht dafür kämpfen. Gott gibt einen Auftrag und er gibt die Autorität dazu. Das tut so gut. Das tut so gut. Ich muss die Leute nicht überzeugen davon, dass sie Jesus brauchen. Das macht der Heilige Geist. Von Jesus lesen wir, dass er so eine Autorität hatte, dass die Leute teilweise echt erstaunt waren, erschrocken waren. Also es muss so eine Wucht gewesen sein, wenn Jesus auftreten ist irgendwo. Also wenn er den Mund aufgemacht hat, das war greifbar, diese Autorität, die er hatte. Und ich habe mich gefragt, woher kommt Autorität? Oder wie können wir in der Autorität, die Gott uns gegeben hat, wachsen? Wie kann die mehr werden? Oder ist die immer voll da? Gott gibt einen Auftrag und die ist da. Oder wo kam diese Autorität bei Jesus her? Oder auch beim Paulus? Oder auch beim David? Wie konnte denn David so mutig in die Situation reingehen und sagen, Goliath muss weg? Ich habe ein paar Punkte, also das, mir geht es jetzt nicht darum, da eine Vollständigkeit herzuleiten, sondern mir kann einfach ein paar Punkte. Das erste ist eine totale Abhängigkeit von Gott. Und das ist direkt verbunden mit unserem Eingeständnis unserer Schwachheit. Wir müssen vor Gott kapitulieren und sagen, ich kann es nicht. Dir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben und ich von mir aus, ich kann es nicht. Ich bin total abhängig von dir. Aber wenn du mich gebrauchst, dann ist alles möglich. Versteht ihr? Wir müssen erkennen, dass unsere Stärke aus Gott kommen muss. Willst du stark sein, dann erkenne deine Schwäche an. In 2. Korinther 12, da heißt es, da sagt er, sagt Gott zum Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. In der Zürcher Übersetzung, da sagt er, du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. Das hat mir gefallen. Soll ich es nochmal sagen? Denn die Kraft, also die Kraft Gottes, findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. Ich glaube, Gott kann nichts damit anfangen, wenn wir sagen, komm, Ärmel hoch und dann, komm, wir machen das geschwind. Ich glaube, wenn Gott uns diese Kühnheit gibt, dann machen wir das, aber ja, es ist seine Kühnheit. Aber da, wo wir anerkennen, dass wir total von Gott abhängig sind, da geben wir ihm einen riesen Raum zu wirken. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Und der Paulus, der hat es erkannt. Und er sagt dann, so rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Auch schon ein schöner Begriff. Ja? Erst sagt er, die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. Und ich rühme mich meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Da, wo wir unsere Fähigkeiten oder unser Ich schaff's, ja, wo wir das reduzieren, dann nimmt die Kraft Gottes zu. Da geben wir Raum, dass Gottes Kraft kommen kann. Lerne mit Niederlagen umzugehen. Hast du schon mal Niederlagen gehabt? Ich habe mir oft gesagt, wenn ich eine Niederlage hatte, ich werde wieder aufstehen und ich werde stärker sein, als ich zuvor war. Nimm das auch mit. Wir sind im Kampf. Und im Kampf gibt es auch Niederlagen. Wir sind keine Überflieger. Aber wir lassen uns durch Niederlagen nicht entmutigen. Wir hören nicht auf, wenn wir eine Niederlage erlebt haben. Wir machen weiter. Okay? Ich wünsche uns, dass wir weitermachen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen durch Niederlagen. Der Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 7, wir sind zerbrechliche Gefäße. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, wir sind Menschen. Wir haben Kanten, wir haben Grenzen, Auch unsere Kraft hat Grenzen. Und wenn wir merken, dass wir über unsere Grenzen drüber gefallen sind, wenn wir uns mehr zutraut haben, als wir können, haben wir sie nicht entmutigt. Manchmal stellen wir uns selber den Fuß, manchmal sind wir nicht aufmerksam, was Gott will. Manchmal sind wir stursinnig und meinen, wir müssen unbedingt unser Ding durchziehen und wir fragen Gott gar nicht. Und uns haut so auf die Schnauze. Und dann stehen wir wieder auf. Sagen, Gott, das war jetzt nicht gut. Vergib mir. Und wir gehen weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir verlassen das Kampffeld, wenn Goliath weg ist. Wenn dieser Goliath gefallen ist. Paulus sagt dann weiter, okay. Die Kraft Gottes, die uns gibt, die haben wir in zerbrechlichen Gefäßen. Das sind wir, diese zerbrechlichen Gefäße. Aber so kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Stellt euch mal vor, dieser Paulus sagt, wir sind ratlos. Wir kommen auch in Situationen rein, wo wir ratlos sind. Auch als Christen. Situationen, wo wir nicht wissen, was wir jetzt tun sollen. Aber ich hoffe, dass wir wissen, was wir dann tun können, wo unser Ort ist, wo wir dann hingehen, wenn wir es nicht wissen. Dass wir ins Gebet gehen, bis Gott uns zeigt, was ist zu tun. Paulus sagt, wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Halleluja! Soll ich es nochmal lesen? Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Hey, das tut so gut. Wie oft bin ich auf den Boden geworfen worden? Ich wollte es gut machen. Was hat mal jemand gesagt? Wir sind schneller als die anderen. Während andere noch fliegen, liegen wir schon längst auf der Schnauze. Aber wir stehen wieder auf. Niederlagen sind kein Grund aufzugeben. Okay? So. Dann kommen noch ein paar so Punkte, wo vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht auch ja, betreffen oder ansprechen, wie wir Autorität bekommen können. Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Dass wir herausfinden, was ist der Wille Gottes und uns nach dem ausstrecken und sagen, okay, das will ich zu meinem Eigentum machen. Wenn Gott sagt, du sollst voll Heiligen Geistes sein, dann gucke ich, dass ich immer voll Heiligen Geistes bin. Wenn Gott sagt, sucht mich, dann, ja, dann suche ich ihn, dann nehme ich mir Zeit, um ihn zu suchen. Klar, das Verleugnen des eigenen Ichs, was wir letzten Sonntag gehört haben. Dann auch gehorsam Gott gegenüber. Ich glaube, wenn wir Gott ungehorsam sind, dann wird diese Autorität ausgebremst. Auch gerade in Bereichen, wenn wir beten für gewisse Bereiche und wir sind in diesem Bereich aber selber nicht Gott gehorsam, dann wird er uns da auch keinen Sieg geben können. Dann blockieren wir uns selber. Dann auch diese Treue in kleinen Dingen. Ja? Verachte nicht die kleinen Dinge, die Gott in deinem Leben tut. Oder auch zu wachsen. Nutze kleine Möglichkeiten, um anderen zu dienen und um in deiner Berufung zu wachsen, um in deinem Glaube zu wachsen. Wer treu ist in den kleinen Dingen, den wird Gott über viel setzen. Und dann auch leben in Wahrheit und Reinheit. Wir dulden keine Sünde. Wir dulden keine Kompromisse. Ja, wir leben in der Wahrheit. Wir machen keine Heimlichkeiten. Wir haben kein Doppelleben. Ja, dass wir am Werktag anders sind, wie wir Sonntag sind. Wir verstellen uns nicht. Ja. Das kann ein Hindernis sein. nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Mitmenschen. Ja, wenn wir nur denken an das Beispiel vom Achan, der sich da was mitgenommen hatte, wo Gott gesagt hat, vernichtet alles. Ja, und der hat sich dann so einen schönen Mantel und so. Und das ganze Volk konnte nicht mehr weitergehen. Die wollten die nächste Stadt einnehmen und sie haben keinen Sieg gehabt. Ja? Erst als das bereinigt wurde, als der Achan gesagt hat, oh, ja, ich habe mir was mitgenommen für mich selber, ich habe es verbuddelt in meinem Zelt. Als es bekannt hat und es aus dem Weg geräumt war, dann konnte das Volk auch wieder weitergehen und Sieg haben. Und dann auch dieses Leben im Schutzbereich. Was sind diese Schutzbereiche? Erstmal in Gott, in Jesus bleiben. In seiner Gemeinschaft, in seiner Nähe bleiben. Auch die Gemeinde ist so ein Schutzraum. Geschwister, mit denen wir unterwegs sind, die uns kennen, wo wir auch eine enge Gemeinschaft pflegen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir enge Gemeinschaft haben mit unseren Geschwistern. Dass wir eng vernetzt sind mit anderen Christen, die auch in unser Leben hineinsprechen dürfen, auch wenn mal was schief läuft, die uns auch wieder aufhelfen, wenn wir auf der Schnauze liegen. Ja, wir brauchen einander. Und dann auch dieses Unterordnung. Ja, ist natürlich jetzt blöd, wenn ich das sage, aber die Bibel sagt, ordnet euch euren Leitern unter. Und das heißt auch, ordnet euch gegenseitig unter. Wenn du nicht bereit bist, dich anderen unterzuordnen, und das betrifft mich auch, ja, betrifft uns alle, einander unterzuordnen, auch Autorität unterzuordnen, ja, dann sind wir nicht in diesem Schutzbereich. Mir kam es, ich glaube, heute Morgen, besonders jetzt auch für eine Sache zu beten, und das sind Lügen. Das Volk Israel, wo sie dem Goliath gegenübergestanden sind, die haben Lügen geglaubt. Was war die Lüge? Dass sie das feindliche Heer nicht besiegen können. Dass der Riese zu groß ist. Und ich finde es so krass nochmal, das erste Lied, was wir heute gesungen haben mit diesen Mauern. Ja? Die Mauer ist zu hoch, da komme ich nie drüber. Lügen, wer Gott ist. Lügen, wer wir sind. Ich glaube, viel zu lange hat uns Goliath eingeschüchtert. Allein schon seine schiere Größe hat uns geblendet. Dass wir gesagt haben, was will denn ich jetzt hier dagegen bewirken? Manchmal ist da unsere Bequemlichkeit, die uns im Weg steht. Habt ihr schon mal gehört, dass die Gewalttätigen das Reich Gottes an sich reißen? Hat das jemand schon mal gehört? Vielleicht können wir aufstehen. Und dann möchte ich jetzt einfach auch da nochmal reinbeten in die Lügen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir diese Zusage von dir haben, dass dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und ich danke dir, dass du zugesagt hast, genau als der, dem alle Macht gegeben ist, immer bei uns sein wirst, bis an der Weltende. Und ich danke dir, dass du dich nicht veränderst, dass du morgen noch derselbe bist. Und ich danke dir, dass wir wissen, dass dir nichts unmöglich ist. Und ich reiße jetzt wirklich auch jede Lüge nieder, die sagt, dass Gott morgen nicht derselbe ist. Vater, ich danke dir für deine Zusagen, dass du immer bei uns bist. Dass du uns beschützt. Dass du uns siehst, auch morgen im Alltag, da wo wieder alle möglichen Dinge auf uns einströmen, die uns einschüchtern wollen, die uns was anderes glauben machen wollen. Du bist bei uns. Und du bist der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich breche auch jede Lüge, die über uns ausgesprochen worden ist, dass wir zu klein sind, zu jung sind, zu blöd sind, zu alt sind, zu ungeschickt sind. Oder dass auch wir am falschen Ort sind, zur falschen Zeit. Oder dass jetzt da, wo wir eigentlich dir begegnen wollen, oh, das ist jetzt aber die falsche Zeit. Nein, es ist die richtige Zeit. Und ich breche diese Lügen in Jesu Namen. Und ich sage ja. Wir werden sein wie dieser David, der Gott vertraut hat. Und der auch gesagt hat, ich werde gegen diesen Riesen kämpfen und Gott wird ihn in meine Hand geben. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Ich segne euch, dass ihr zu Mauern überwintern werdet. Zu gegen Goliath kämpfen. Ich segne euch und mich eingeschlossen, dass ihr nicht zurückweicht, wenn ihr den Feind seht, weil ihr wisst, der, der in euch ist, ist größer als der, der euch gegenübersteht. Und ich spreche die Wahrheit Gottes aus über euch. Gott ist mit euch. Gott ist mit euch. Ich segne euch mit Weisheit, mit Erkenntnis, wer Gott ist. Und dass ihr euch an ihm festhaltet, jeden Tag neu. Wenn ihr morgens aufwacht, dass euch in den Kopf schießt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dass euch in den Kopf schießt, wir sind geliebte Kinder Gottes, Berufene, Erwählte. Du bist dazu berufen, die Herrlichkeit und die Kraft Gottes in dir zu tragen. Du bist ein schwaches Gefäß, ja. Aber die Kraft Gottes wohnt in dir. Sie nimmt Wohnung in dir. Sie wohnt in dir. Und Vater, ich breche auch jede Lüge über den Feind, wo der Feind sich riesig vor uns gemalt hat, wie so eine wuchtige Wand. Du bist größer. Du bist größer. Und wir sind Sieger, wir sind Überwinder. Und wenn wir hinfallen, wir werden wieder aufstehen. Ich danke dir für diese Mentalität. Wir werden wieder aufstehen und wir werden weitergehen. Wir werden Land einnehmen. Und auch die Themen, wo wir im Gebet dran sind und auch die Themen eingeschlossen, wo wir bereits aufgeben haben, wo wir den Rückzieher gemacht haben, wo wir resigniert haben, wo wir 40 Tage gewartet haben und diesen Riesen haben reden lassen. Wir werden Dinge wieder angehen im Vertrauen, dass Gott uns den Sieg schenkt. Wir werden sein wie David, der gesagt hat, was höhnt dieser Feind unseren Gott. Wir werden nicht akzeptieren, dass Dinge nicht im Willen Gottes sind, sondern wir werden beten, noch lauter als bisher, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Vater, wir wollen sehen, wir sehnen uns danach, dass dein Reich sichtbar wird. Nicht nur hier in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, in unseren Nachbarschaften. Danke, dass du wieder Beziehungen heilst. Dass du Verlorene in unseren Familien wieder zurückholst. Danke, dass du Kranke heilst. Und wir geben nicht auf, dir zu vertrauen. Vielleicht möchtest du jetzt auch das Gott sagen, was dich gerade beschäftigt, wo du sagst, da ist so ein Goliath. bring den Goliath jetzt Jesus und sag: Danke, Jesus, dass du größer bist wie dieser Goliath. Und wenn du das Gefühl hast, du liegst am Boden, dann möchte ich dir sagen, im Namen Jesus, steh auf. Wir werden auch heute für dich beten, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, ja, ich will wieder aufstehen, ich brauche Hilfe beim Aufstehen. Mich hat es umgehauen im Kampf. Ich habe eine Niederlage erlitten. Aber du darfst wieder aufstehen heute Morgen. Auch da, wo deine Hoffnung in den Dreck gefallen ist, wo du deine Hoffnung verloren hast, du darfst jetzt heute Morgen wieder Hoffnung empfangen. Von dem Gott, der die Hoffnung ist. Ich habe irgendwie den Wunsch, dass wir nochmal das Lied singen, was wir heute ganz am Anfang gesungen haben im Gottesdienst. Und sing es als ein Bekenntnis, dass Jesus der Sieger ist und dass du mit ihm Sieger bist. Und es geht hier nicht heute um Leistung oder um, dass du dir einen Druck machst oder um einen menschlichen Eifer. Sondern es geht darum, dass Gott der Sieger ist und dass er in dir wohnt. Und wenn du Jesus noch nie in dein Herz neigelassen hast und sagst, ich weiß gar nicht, von was du redest, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, gib Jesus dein Herz. Lass Jesus reinkommen. Oder wo du deine Schwachheit noch nicht eingestehen wolltest, ich lade dich ein, dass du sagst, ja Gott, hier bin ich. Sei du meine Kraft. Wenn wir jetzt dieses Lied singen und du möchtest Gebet und sagst ja, dann komm nach vorne und wir beten für dich. Komm hier nach vorne, wenn wir dieses Lied singen. Danke, Jesus.